der Predigttext, oder?
Dass der auch gerade so enden muss. Wach auf, der du schläfst. Ärgerlich für die, die sich jetzt gerade gemütlich in diesen wunderschön gepolsterten Stühlen zurückgelehnt haben, um natürlich mit geschlossenen Augen und voller Konzentration der Predigt zu lauschen. Dabei soll Kirchenschlaf ja eigentlich ganz gesund sein. Den Sein gibt's der Herr im Schlaf, heißt es. Und die evangelisch-lutherische Kirche Bremen-Blumenthal hat zum Kirchentag 2009 das Projekt Kirchenschlaf initiiert und folgende Fragestellungen behandelt. Wie müsste eine Kirchenbank aussehen, dass sie sich darauf gut schlafen ließe? Ab welcher Dauer ist Kirchenschlaf gesund? Welche Predigt verhindert bzw. unterstützt das Schlafen? In Bezug auf schlafende Gemeinde, wie können Potenziale, die schlummern, neu entdeckt und geweckt werden? Schlafende Kirche, warum verschläft Kirche immer die Trends der Zeit, verpennt gesellschaftliche Entwicklungen und Veränderungen und äußert sich so selten kritisch? So kann man damit umgehen. Wach auf, der du schläfst. Und schon der englische Prediger Spurgeon schreibt in seinen Ratschlägen an Prediger, nebst dem Heiligen Geist sei frische Luft das Wichtigste für eine gute Predigt. Ohne die können schon einmal die Augen zufallen. Also, dann lass uns loslegen. Ihr macht die Fenster auf, wenn es notwendig wird. Was hier karikiert wird, ist ja mehr eine Form des, naja, sagen wir mal, des harmlosen Kirchenschlafs. Das ist ja nicht schlimm, da macht man sich schon mal lustig drüber, man ist ja amüsiert. Aber Bibelleser wissen auch, dass Einschlafen bei der Predigt höchst dramatische Folgen haben kann. In Apostelgeschichte 20 werden wir mit hineingenommen in die wohl traumatischste Erfahrung des Apostel Paulus. Als er zu lange gepredigt hat, ist einer aus der Jugend eingeschlafen und aus dem Fenster gefallen. Zum Glück alles mit Happy End, aber die Erfahrung zeigt, dass es sich wirklich lohnt, wach zu bleiben. Es gibt eine gefährliche Form von Kirchenschlaf. Und ich glaube, dass Paulus auch im Brief an die Epheser eine solch gefährliche Form von Schlafzustand im Blick hat, als er schreibt, folgt dem Vorbild Gottes, lebt als Kinder des Lichts, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten. Paulus warnt seine Glaubensgeschwister in Ephesus vor einer ungesunden Entwicklung des Glaubens, vor einer Haltung, vor einem Erleben, die jedem Christen eigentlich ereilen kann. Der Glaube dämmert so vor sich hin. Da ist wenig Dynamik, wenig Erleben. Die Beziehung zu Gott und der Gemeinde, die ist wie abgestorben. Und das Leben als Christ fühlt sich alles andere als lebendig an. Ephesus schien damals ein ziemlich heißes und sündhaftes Pflaster gewesen zu sein, als Stadt, so die Reeperbahn der Antike. Die Epheser, die sind in ihrem Alltag, die Christen in Ephesus sind in ihrem Alltag permanent Verhaltensweisen, Wertvorstellungen, Lebensanschauungen und Lebensweisen konfrontiert worden, die sie eigentlich hinter sich gelassen haben. Sie erleben tagtäglich eine Art zu leben, aus die sie durch den Glauben an Jesus Christus herausgeführt worden sind. Sie haben, so wie Paulus es beschreibt, den alten Menschen abgelegt und den neuen Menschen angezogen. Und dieses neue Leben wollen sie gestalten. Aber sie werden immer noch mit dem Alten, was ihr Leben früher ausgemacht hat, konfrontiert. Mit der Taufe haben sie die Vergewisserung erhalten, dass sie am alten Leben ohne Gott gestorben sind. Und dass sie mit der Auferstehung Jesu Christi von den Toten das neue Leben, die neue Existenz geschenkt bekommen haben. Jeder Christ ist eine Neuschöpfung Gottes. Und als solche sollen sie als Kinder des Lichts leben. An dieses neue Leben erinnert Paulus in diesem Abschnitt. An dieses neue Existieren und was dieses Leben als Christ in der Welt ausmacht. Denn die Epheser liefen Gefahr, in die alten Lebensweisen und Gewohnheiten zurückzufallen. Und so beschreibt er die gefährlichen Verhaltensweisen und spricht von sexueller Zügellosigkeit und Schamlosigkeit sowie von Habgier und Geldsucht. Solch ein Verhalten passt nicht zu einem christlichen Leben. Diese Werte, die passen nicht zu dem, wie Christus will, dass wir in dieser Welt leben. Christen folgen ihm als dem Licht der Welt. Sein Licht fällt auf das Leben der Christen. Und deshalb soll ihr ganzes Streben und Bemühen darauf ausgerichtet sein, zu prüfen, was gefällt Gott? Wie kann ich mein Leben, meinen Glauben gestalten, dass es Gott zur Ehre gereicht? Jesus selbst als Licht der Welt spendet die Kraft dazu. Das Licht Gottes bescheint uns, es durchdringt uns und spendet Kraft. Aus dieser Kraft heraus, sagt Paulus, sollen wir die Frucht des Lichtes hervorbringen. Er sagt, früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn Jesus Christus verbunden seid. Verhaltet euch so, wie Menschen des Lichts sich verhalten. Ihr wisst doch, die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird, besteht in allem, was gut, gerecht und wahr ist. Deshalb überlegt bei dem, was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt. Das zeichnet unser Leben als Christen aus, heute wie damals. Darauf müssen wir uns auch immer wieder besinnen, weil wir als Kinder des Lichts inmitten einer Welt voller Widersprüche leben. Wir leben als Kinder des Lichts in einer Zeit, die an vielen Stellen so dunkel ist. Unsere Lebenswirklichkeit ist ja eben nicht nur vom Licht umgeben, sondern ganz oft auch eben mit viel Finsternis verbunden. Wir stellen das in Bezug auf ganz viele, manchmal auch ganz kleine Bereiche unseres Alltags fest, dass da, wo wir Vorteile abwägen, gleichzeitig auch immer gewisse Nachteile zu sehen sind. Dass mit Stärken, die wir haben, zugleich auch Schwächen verbunden sind. Und die erschütternden Ereignisse der letzten Tage zeigen einmal mehr, dass Freud und Leid ganz nah beieinander liegen. Unser Leben im Kleinen wie im Globalen, der Lauf der Zeit, der vollzieht sich in Zügeln, die mit Licht und Finsternis, mit Dunkelheit und Helligkeit gut zu bezeichnen und zu beschreiben sind. Es geht aber nicht um eine Schwarz-Weiß-Malerei, so nach dem Motto, entweder lebst du im Licht oder du lebst im Dunkeln. Oder ihr lebt im Licht und ihr im Dunkeln. Nein, es geht nicht darum, dass wenn du als Kind des Lichts lebst, dass du auch gar keine Finsternis mehr lebst, sondern dein Leben vollzieht sich in diesem Spannungsfeld. Jeden Tag leben wir in diesem Spannungsfeld von Licht und Dunkelheit. Und vielleicht überfällt dich jetzt genau bei diesen Begriffen der Kirchenschlaf, die große Müdigkeit, weil du schon so oft diese Begriffe gehört hast, so oft die Bibeltexte gelesen hast und irgendwie gar nicht so viel damit anfangen kannst. Ich glaube, dass es schwierig ist für uns heute mit den Begriffen Dunkelheit und Finsternis etwas anzufangen, weil wir ja eigentlich in einer lichtüberfluteten Welt leben. Wir müssen ja schon an die entlegensten Ecken irgendwo hinfahren, um mal wirkliche Finsternis zu erleben. Vielleicht hast du schon mal so ein Bild von Europa oder von Deutschland bei Nacht gesehen, so ein Satellitenbild. Das sieht ja schon sehr faszinierend aus. Ostwestfalen ist da übrigens immer ziemlich dunkel, was aber mehr am Ruhrpott liegt, weil der gleißend hell erscheint. Tagsüber ist es andersrum, da ist das in Ostwestfalen, glaube ich, schöner als im Ruhrgebiet. Aber da sieht man, wie lichtverschmutzt eigentlich unsere Welt ist. Dunkelheit, die muss man schon irgendwo suchen. Vielleicht sehnen wir uns sogar nach Dunkelheit, nach Finsternis, weil wir dann endlich mal richtig tief und durchschlafen können, weil wir dann nicht mehr so reizüberflutet sind. Dunkelheit, das hat auch etwas Angenehmes. Vor 2000 Jahren war mit anbrechender Dunkelheit und der folgenden Finsternis alles andere als Angenehmes verbunden, sondern da bedeutete das Schrecken, Angst, Sorge. Lebensfeindlichkeit, Bedrohliches hat Dunkelheit für uns heute eigentlich nicht mehr. Es sei denn, wir nehmen sie als ein Bild, eine Metapher für aussichtslose und hoffnungslose Situationen in unserem Leben. Wenn wir an Menschen denken, die aus medizinischer Sicht keine Heilung erwarten dürfen. Wenn wir an Menschen denken, die nachts nicht zur Ruhe kommen, weil sie von Krankheit, von Schmerzen, von seelischer Sorge wachgehalten werden und die sich jede Nacht auf den Morgen, auf das Aufbrechen des Lichts freuen, weil sie hoffen, dass mit der Helligkeit auch die Schmerzen und die Sorgen weggehen. Ich denke an die Angehörigen der Opfer der Anschläge von Nizza. Sie können nicht fassen, dass das Lebenslicht ihrer lieben Menschen auf so brutale und plötzliche Art und Weise ausgelöscht wurde. Für Trauernden ist in dem Moment das Leben dunkel. Da gibt es kein Licht am Ende des Horizonts, am Ende des Tunnels. Solch Finsternis erleben wir, wenn nicht in unserem eigenen Leben, dann doch im nahen Umfeld, in unserer Welt, in unserer Gesellschaft. Und angesichts von solch einer Finsternis, da kann man schon glaubensmüde werden. Manche Schicksalsschläge blockieren einem den Weg zum lieben und himmlischen Vater im zum liebenden Vater im Himmel. Quälende Fragen, wozu, warum ist das passiert, die lassen das Vertrauen in einen liebenden Gott, in Jesus Christus als das Licht der Welt so unglaublich erscheinen. Solche existenziellen Erfahrungen von Leid, von Schicksalsschlägen, die führen oftmals auch zum Exitus der Gottesbeziehung. Da schläft man ein, da wird man müde, da ist man seelisch, spirituell vielleicht sogar tot. Davon redet Paulus. Er redet von unseren Erfahrungen, von unserem Leben. Aber er redet auch, Gott sei Dank, von der Dämmerung am Morgen. Die Sonne, die wird aufgehen, so wie es der Schöpfer des Himmels und der Erde am Anfang festgelegt hat. Nach der Nacht folgt ein neuer Morgen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Das wird kommen. Davon ist unser Leben bestimmt. Die Dunkelheit wird vergehen. Sie muss dem Licht, das aufleuchtet, weichen. Sie hat keine Chance gegen das Licht. Das Licht, das in unser Leben hineinleuchtet, in dein Leben hineinleuchtet, ist das Licht und die Kraft des auferstandenen Jesus Christus. Am Kreuz von Golgatha, als Jesus gestorben ist, da brach die Finsternis im wahrsten Sinne des Wortes über die Welt hinein. Da besiegte das Böse das Gute. Da schien die Liebe Gottes gescheitert zu sein mit dem, was sie erreichen wollte. Da hat das Böse, das Dunkle über das Gute triumphiert. So schien es. Bis zum Ostermorgen. Am Ostermorgen ist der Herr auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Am Ostermorgen, da bricht das Licht dieser neuen Schöpfung, dieses neuen Lebens heraus, mit dem und in dem wir leben dürfen. Da wurde der Tod besiegt und die Liebe Gottes hat den Sieg davongetragen. Im Glaubensbekenntnis beten wir hinabgestiegen in das Reich des Todes. Und wir bekennen damit, dass Jesus in die tiefste Gottverlassenheit gegangen ist, in das Dunkelste der menschlichen Existenz, um dort die Liebe Gottes und die Barmherzigkeit Gottes hineinzutragen, sodass es keinen Ort, keine Situation im Leben eines Menschen mehr geben kann, wo Gott nicht zu finden wäre. Jesus ist das Licht der Welt und sein Licht leuchtet in jede Dunkelheit hinein. Egal, wie finster sie auch sein mag. Durch dieses Licht bekommt die Welt, die so schrecklich aussieht, trotzdem Farbe und Gestalt. Sein Licht macht sie schön, nicht indem sie einfach alles übertüncht, sondern indem sie die Dunkelheit vertreibt. Im Licht wird das Böse aufgedeckt, es wird entlarvt, es wird gestellt. Es kann nicht mehr gefährlich werden für die, die im Licht leben. Deswegen hat das Licht erlösende Kraft. Und darum kann Paulus so leidenschaftlich rufen, wach auf, der du schläfst, steh auf von den Toten. Ein Toter, der hat sein Lebensbewusstsein verloren. Beim Schlafenden, da schlummert es und müsste geweckt werden. Wer wieder aufwacht, der wird sich seiner bewusst und fängt an zu fragen, was kann ich jetzt machen? Was kann ich mit meinem Leben, mit meinem Alltag, mit den Möglichkeiten, die Gott mir schenkt, tun? Wie kann ich als Kind des Lichts leben? Wer wach ist, der denkt über seine Grundsätze nach, überlegt, warum er handelt und prüft, ob das gut ist oder nicht. Der Weckruf ist nicht nur dann sinnvoll, wenn wir das Gefühl haben, wir schlafen, wir müssten mal wieder wach werden. Es gibt ja auch die Situation, dass man, obwohl man im Alltagsbetrieb ist, schläft. Du kannst total unter Strom stehen und du kannst zu Hause oder auf der Arbeit ganz viel erreichen und tun und machen und trotzdem innerlich schlafen, müde sein, kaputt sein, tot sein. Es sind nicht die Augenblicke des Träumens und Dösens, die uns auch im Alltag oder so tagsüber mal ereilen und die auch gut tun, sondern dass du irgendwie das Gefühl hast, ich lebe eigentlich gar nicht mehr, sondern ich werde gelebt. Ich muss das alles machen, die Anforderungen genügen, die Aufgaben erfüllen. Ich bin eigentlich mehr Objekt als Subjekt. Ich reagiere nur noch, anstatt zu agieren. Oft merken wir gar nicht, dass wir selber gar nicht mehr leben, sondern gelebt werden. Und manchmal merken wir es und wissen nicht, wie wir das ändern können, wie wir wach werden können. Und da ereilt uns heute Morgen dieser Ruf von Paulus: Wach auf, der du schläfst, das Licht Jesu leuchtet dir. Auch im Glauben kann man solch einen Dämmerzustand durchleben. Paulus kennt das aus seinem eigenen Leben und er setzt sich im Römerbrief mit diesem Zwiespalt auseinander von Tun und Wollen. Er sagt, ich will eigentlich das Gute tun, aber ich schaffe es nicht. Allzu oft tue ich das Negative, weil in mir auch die Sünde regiert, weil ich ein sündiger Mensch bin. Das Gute, das ich will, das tue ich nicht und das Böse, das ich nicht tun will, das tue ich gerade. Dieses Spannungsfeld ist unser Leben. Uns fehlt es nicht an Motivation, als Kinder des Lichts zu leben. Als Christen wollen wir für Jesus leben. Wir wollen uns ihn zum Vorbild nehmen. Das nehmen wir uns heute nach dem Gottesdienst vor für die nächste Woche. Und wir werden es trotzdem morgen oder übermorgen, spätestens am Freitag, wissen, dass wir allzu oft gescheitert sind. Dass wir bemüht waren, aber gestrauchelt sind. Und dann gilt es wieder aufzustehen. Dass dieses Leben als Christ immer einhergeht mit dem Versuch, und scheitern. Das kann müde machen, das kann erschöpfen, das kann an den Punkt führen, wo man einfach kraftlos aufgibt. Und da tut es so gut zu wissen, dass Jesus auf uns achtet, dass er sieht, wie es dir geht, wie es um deinen Krafthaushalt bestellt ist. Vielleicht heute durch die Worte des Paulus: Wach auf, der du schläfst, und steh auf vor den Toten. Wie weckt uns eigentlich Gott? Wenn du schläfst, wie wirst du geweckt? Welche Vorstellungen hast du da? Meine Erfahrung ist, dass Jesus uns durch den Heiligen Geist aufwecken will. Er sucht uns Schlafende und möchte uns wecken. Nun wird jeder von uns in der kurzen Zeit gerade seine Erinnerung ans Aufwecken gehabt haben. Vielleicht denkst du jetzt an den großen Rasselwecker mit den Metallschellen, der jeden Morgen so unsanft einem aus dem Schlaf reißt. Wenn du bei der Bundeswehr gedient hast, dann wirst du noch den ein oder anderen Morgenappell in Erinnerung haben. Ich habe das nicht erlebt. Vielleicht auch die Kindheitserinnerung. Es sind gerade Sommerferien, man kann endlich ausschlafen, muss nicht früh zur Schule und Mutter kommt um 8 Uhr und macht den Staubsauger an und bollert rein zufällig ohne böse Absicht an deine Zimmertür. So viel zum Thema Wachwerden. Es gibt Menschen, die haben von Natur aus einen ganz tiefen Schlaf und da muss man viel aufwenden, meint man, um geweckt zu werden. Ein Kollege und ich, wir haben mal auf einer Tagung uns das Zimmer geteilt und der Wecker klingelte morgens richtig laut, aber er wurde nicht wach. Selbst das laute Handypiepen und noch so ein Rasselwecker konnten ihn nicht wecken. Der war am Schlafen und erst als ich ihn sanft ans Ohr getickt habe, war glockenwach im Bett. So kann das sein bei tief schlafenden Menschen. Und ich möchte das als Bild nehmen dafür, wie Jesus uns weckt. Er weckt uns jeden Morgen das Ohr und gibt uns ein Ohr, wie Jünger hören. Wenn Jesus uns weckt, dann eher so wie Eltern, die liebevoll lockend ihr verschlafenes Kind munter machen und sagen: Wach auf, du hast heute Geburtstag. Wach auf, heute fahren wir zu Oma in den Urlaub oder wie auch immer. So weckt dich Gott. Der Heilige Geist flüstert dir zu: Wach auf, Christus leuchtet vor dir. Wir werden nicht durch ein unbarmherziges Rasseln aus dem Schlaf gerissen, sondern Wir wachen auf und werden hineingeführt in einen wundervollen Christusmorgen. Wir sollen im Licht Christi leben. Ihr wart zuvor in der Finsternis, nun aber seid ihr in dem Licht des Herrn. Was auch immer gegen uns spricht, wo auch immer du merkst, ich habe versagt, ich habe es nicht geschafft, wie oft wir auch in alte Gewohnheiten zurückfallen werden, es gilt, was Paulus zu Beginn dieser Ermahnung an die Epheser schreibt. Ihr seid geliebte Kinder Gottes. Du bist geliebtes Kind Gottes. Und wie wir es gesungen haben, der Vater des Lichts freut sich über uns. Was für eine Zusage für jeden Morgen neu. Du wachst auf und du darfst mit der Gewissheit in den neuen Tag und in die neue Woche starten. Du bist der geliebte Mensch. Was auch immer in unserem Leben irreparabel verpfuscht oder verdorben scheint, wir haben eine Perspektive durch Jesus Christus bekommen, die durch nichts zu ersetzen ist. Die sagt, es lohnt sich zu leben, trotz vieler Finsternisse. Der Horizont ist hell und wird immer heller, weil Jesu Licht uns leuchtet. Wenn du heute seine Stimme hörst, dann verschließ dein Herz nicht, sondern bete mit dem folgenden Lied, dass sein Wort in deinem Herzen starke Wurzeln schlägt. Amen.